Freue dich Welt. Wieso ist es überhaupt ein Grund zur Freude? Und ich habe mir gedacht, also diese Frage sollte man eigentlich Kinder stellen. Das kann ich jetzt nicht, aber ich glaube, Kinder hätten kein Problem, diese Frage zu beantworten. Aber nur bei Erwachsenen ist es ein bisschen schwieriger, ist es ein bisschen Erklärungsnot. Aber ich habe mir überlegt, ich gehe mal in meine eigene Kindheitsgeschichte mit Weihnachten. Also wenn ich an Weihnachten zurückdenke, dann habe ich wirklich prägende Erinnerungen von Freude und möchte so ein bisschen erzählen. Als ich natürlich so kleines Kind war von 6 Jahren, da kam noch der Sankt Nikolaus aus dem Wald natürlich. Und er sagte zu mir in einer tiefer und langsamer Stimme, ja, Christian, lass uns mal schauen, ob du dieses Jahr schön brav warst. Und ob deine Mutti und Vati auch immer mit dir glücklich sein konnten. Und er hat sein Buch, sein großes Buch geöffnet. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich habe schon gedacht, ey, ich war nicht immer brav. Und dann dachte ich vielleicht an diese Geschichte, die ich erlebt hatte. Ich wurde 7 und meine Mutter lud meine besten Freunde von dem Kindergarten ein und sie kochte ein schönes Essen, bereitete alles vor. Und als ich sah, was es zu essen gab, habe ich laut gesagt, dieses Essen mag ich nicht. Oh, tut mir jetzt noch leid, aber ich glaube, es ist vergeben. Auf jeden Fall sagt man ja vom Sankt Nikolaus, er hat so eine Tüte dabei und in diesen Sack packen ja, sag mal, ein Kind, das nicht brav war und das wird dann mitgenommen in den Wald. So. Und, also das habe ich mir so ausgemalt irgendwie. Und eben dann... Dann musste ich vor diesem Sankt Nikolaus hinstehen, zitternd. Ich habe mir ein Verschen geübt, ein ganz liebes Verschen. Und er hat mich nicht eingepackt. Er hätte es vielleicht mal tun sollen, aber er hat mich dann gelobt. Er hat mir eine Tüte voll Nüsse und Schokoladeherzen gegeben. Ich hab wirklich fast geweint. Und mehr noch, glaube ich, meine Eltern hatten einfach so ein Leuchten in den Augen. Das stelle ich mir vor. Und ich glaube, in diesem Herz des Sankt Nikolaus, da habe ich auch das Herz des lieben Gottes irgendwie kennengelernt. Als ich dann ungefähr 12 Jahre alt war, war wieder mal so, dass meine Eltern gestritten haben, recht laut. Das konnte man dann im ganzen Haus hören. Und ich kam vielleicht von einem Schultag nach Hause, wo ich gehänselt wurde. Und ich saß also am Abend in meinem Bett ganz alleine. Ich war voller Kummer. Und da schlug ich die Bibel auf zu Psalmen. Es konnte vielleicht dieser Psalm gewesen sein. Psalm 103, Vers 8 bis 13. Psalm 103, 8 bis 13. Und so konnte ich dann lesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und ich habe zu diesem Vater im Himmel begonnen zu beten, in diesem Bett. Ich habe wirklich gespürt, wie er einfach plötzlich ganz nah bei mir war. So, jetzt muss ich schauen, wie sieht es mit der Akustik aus? Muss ich wahrscheinlich doch so, sonst fällt es noch runter. Ja, ich habe an diesem Abend wirklich erlebt, wie Gott mich tröstet, ganz persönlich. Ich war überglücklich plötzlich und ich wollte mit Beten gar nicht mehr aufhören. Ja, also ich kann mich an sehr fröhliche Weihnachten erinnern. Wir sangen auch Lieder vom lieben Gott. Mein Vater las dann vielleicht auch mal die Weihnachtsgeschichte vor aus dem Lukas-Evangelium. Da konnten wir vielleicht die Stelle nehmen, Lukas 1. Gehen wir da mal hin. Möchte ich einen Abschnitt lesen. Ich bin jetzt wieder in meiner Geschichte zu Weihnachten. Lukas 1, 68 bis 79. So konnte mein Vater dann wieder an Weihnachten die Geschichte vorlesen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und hat seinen heiligen Bund bedacht. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, jetzt spricht der Sprecher Zacharias von Johannes dem Täufer, der wurde auch in der Zeit geboren. Du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Und ich schließe mich wirklich an diesen Weihnachten auch von diesem Text so sehr bewegen. Und ich freute mich einfach auch, dass wir als ganze Familie diesen Glauben irgendwie glaubten. Und dann, nach der Geschichte, wurden vielleicht Geschenke ausgepackt. Oder nicht nur vielleicht, ganz klar. Vielleicht hatte einer ein Spiel aber Geschenke gekriegt und dieses Spiel würden wir natürlich sofort zu spielen beginnen. Und es war einfach noch so ein Abend als Familie, als tolle Familie. Und meine Predigt hat drei Punkte, wie immer. Und mein erster Punkt ist ganz einfach. Mein erster Punkt ist, Weihnachten ist ein Ideal. Weihnachten ist ein Ideal. Ich meine, jeder hat andere Familienverhältnisse gehabt. Nicht perfekt. Meine Familie war auch alles andere als perfekt. Aber ich glaube, wir teilen alle irgendwo das gleiche Ideal von Weihnachten. Wenn du nicht aus diesem Kulturkreis kommst, hast du trotzdem dieses Ideal. Es ist die perfekte Familie. Und da es ein Ideal ist, ist es an sich nur eine Vorahnung. Und ich glaube, es ist wie wenn an Weihnachten der Spalt in der Himmelstür ein bisschen größer wird. Und wir können alle ein bisschen in den Himmel hineinschauen. Wir können da immer noch sehr wenig sehen im Himmel. Aber was wir da sehen, das gibt uns so eine große Freude. Da sehen wir ein fröhliches Fest. Strahlen auf den Gesichtern. Wir sehen den gütigen Gott wie eines Vaters, der sich über seine Kinder erbarmt. Und da ist ein Licht aus der Höhe, es strahlt, um alle Menschen zu erleuchten. Und dann brauchen wir eben diese Kindesaugen, irgendwie das so als Vorahnung zu sehen. Wir haben eine Vorahnung, wie wie es im Gottes Königreich einmal sein würde. Weihnachten ist ein Ideal. Und meine Geschichte ging weiter. Ich wurde 18, junger Erwachsener also. Und mein zweiter Punkt ist, lass dein Herz Feuer fangen. Lass dein Herz Feuer fangen. Es war wieder Weihnachten und das Ideal, es musste wieder erzeugt werden. Und das Problem war allerdings das, wir waren nicht mehr Kinder. Ja, wir haben nun wieder Weihnachten, wir mussten nun wieder dieses Hochgefühl von Weihnachten erzeugen. Lieder über das Jesuskind. Welt ging verloren, Christus ist geboren. Kerzen leuchten so märchenhaft am Weihnachtsbaum. Lass uns mal wieder die Bibel aufschlagen zu der so schönen Weihnachtsgeschichte. Aber ich begann einfach als Erwachsener zu hinterfragen, ob wir das alles wirklich ernst meinen. Ich hatte doch meine Familie durchs Jahr hinweg die Bibel ablehnen gehört. Und ich respektiere es völlig. Jemand hat sich entschieden, das anders zu glauben, aber tu dann wenigstens an Weihnachten nicht so, dachte ich mir. Wir feiern wieder Weihnachten, alles inklusive, und sind durchs Jahr hinweg andere Personen. Was ich damit meine, möchte ich jetzt natürlich nicht weiter ausführen. Ich liebe meine Familie und wir haben tolle Beziehungen. Wir können zusammen über alles reden und dafür möchte ich jetzt mal meiner Familie ganz explizit danken und sie loben, wenn sie diese Predigt irgendwann aus dem Internet hören würden. Aber liebe Familie, wenn wir schon von Jesus reden an Weihnachten, dann würde ich auch gerne was anderes erzählen, zum Beispiel was mit dem Schatten des Todes gemeint ist, was wir gelesen haben. Dass unser Tod durch unsere Sünde kommt. Zum Beispiel Römer 6,23 zitieren. Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht der leibliche Tod gemeint. Damit ist nicht gemeint, wir werden alle leiblich sterben. Damit ist ein seelisches Erkalten gemeint. In der Seele kalt werden und letztendlich seelisch sterben. Aber die Familie möchte nur einfach das Ideal wieder erzeugen, das Weihnachtsgefühl. Also ich darf gar nicht fragen, glaubt ihr das eigentlich? Und wehe, jemand zitiert jetzt noch eine andere Bibelstelle als nur Weihnachtsgeschichte. Wehe, jemand stört diese Idylle. Dieser Störer, der ich war, der ernsthaft über Gottes Botschaft reden möchte. Er sucht Streit und er soll jetzt schweigen. Und deshalb hat es mir im Herzen wehgetan, bei diesen Liedern der Familie zu sitzen, die durchs Jahr andersgläubigen oder atheistischen Geschwister, sie sangen von meinem Retter. Sie sagten, oh, es ist so schöne Lieder, lass uns noch mal eins singen, lass uns noch mal eins singen. Und ich war depressiv. Ich machte da nicht mehr mit. Und ich saß wirklich schweigend da und hörte einfach nur noch zu. Und man fragte, was ist mit mir los? Ja, mir tut's im Herzen weh, dass so viele Menschen jährlich Weihnachten feiern. Sie fühlen die barmherzige Liebe unseres Gottes irgendwie. Sie singen von der ewigen Wahrheit, Verlorenheit, Rettung. Sie lesen vom Licht, das aus der Höhe aufstrahlt. Aber sie erfreuen sich nur eine kurze Zeit. Ihre Herzen haben kein Feuer gefangen. Sie gehen dann einfach weiter, ihren alten Weg, spätestens am 2. Januar. Das ist für mich so sinnlos. Sie schmecken die Güte Gottes, aber es geht ihnen nur ums Gefühl. Sie vergessen dann wieder und sie verpassen die Güte Gottes. Ich meine, reicht dir das? Eben einmal pro Jahr durch diesen Spalt im Himmel zu gucken, der jetzt ein bisschen breiter wurde, dich daran zu freuen und dann wieder wegzugehen. Also mir ist das zu wenig. Ich will einst auch zum Fest hingehen, was ich da durch den Spalt sehe. Mein zweiter Punkt ist, lass dein Herz Feuer fangen. Und wir lesen dazu auch noch Lukas 13. Ab Vers 22. Lukas 13, 22. Bis 28. 22 bis 28. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte, natürlich vom Reich Gottes. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden es versuchen und es nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf. Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, du hast doch auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen. Also Jesus sagt, dieser Spalt der Himmelstür, er wird einmal für immer zuschließen. Darüber kann man sich ärgern, man kann sich fragen, wieso kommt es in eine Weihnachtspredigt? Ich dachte, es kommt in diese Weihnachtspredigt, weil du kannst dich einfach entscheiden, hinzugehen. Es ist doch die Einladung da, noch lange. Du bist eingeladen. Wenn du dich entscheidest, nicht hinzugehen, dann gehst du halt nicht hin. Aber Jesus besagt: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür auch hineinzugelangen. Ich möchte mich darüber ein bisschen unterhalten und einen tieferen Punkt darüber machen, was dieses Bemühen bedeutet. Wie sehr hat sich Jakob bemüht, von dem wir auch kurz hörten, von Helge? Er hat mit Gott eine ganze Nacht gekämpft und er hat gesagt: Ich gebe nicht auf, bis du mich segnest. Er redet von den Propheten. Wie sehr haben sich die Propheten bemüht? Der Hebräerbrief spricht darüber. Lass uns da mal reingehen. Hebräer 11, 35. Hebräer 11, 35 bis 38. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückgehalten. Und er spricht hier von den Propheten, das sieht man im Vers 32, aber jetzt gehen wir weiter. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erhalten. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen herum in Schafspelzen und Ziegenfellen, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Also er spricht hier ganz klar über die alttestamentlichen Propheten. Und du kannst ins Alte Testament gehen, diese Geschichten gibt es. Propheten haben genau diese Dinge erlebt. Und wenn ich diese Intensität der Bemühung angucke, also da stellt mir dann selber die Frage, also mein Leben nicht sieht so aus. Ist es ein Problem? Ist es dann nicht gut genug? Ich bin jetzt arbeitstätig, ich bin verheiratet. Ich bin ein Mensch des 21. Jahrhunderts im reichen Europa. Was muss ich tun, um genug Bemühen zu zeigen? Und ich glaube, wenn ich so frage, dann habe ich etwas nicht begriffen. Was haben die Propheten begriffen, was ich noch viel zu wenig begriff? Ich denke, wer sich so bemüht, liebe Freunde, dann hat er was begriffen. Viel tiefer als wir alle. Ich weiß es nicht, viel tiefer als ich. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Mein dritter Punkt ist auch wieder relativ einfach. Es lohnt sich. Ich komme jetzt zur Hauptsache, wovon ich heute reden will. Es lohnt sich. Geh mal in 1. Petrus 1. Lese ich 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neugeboren, damit wir durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch bewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude. Für diese Hoffnung, wie wir gesehen haben im Hebräerbrief, Spott ernten, bedrängt werden. Also das sind Dinge, die habe ich auch schon als Christ erlebt, die zwei. Und wir fragen uns, lohnt sich das wirklich? Ich sage, für eine makellose, unzerstörbare und ewige Herrlichkeit, ich sage dir, das lohnt sich. Das lohnt sich. Aber jetzt will ich weitergehen, 1. Petrus 1, 8, nochmal ein bisschen lesen, ab Vers 8 bis 11. Ihr werdet jubeln, oder ihr jubelt jetzt schon, in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeutete, der die Leiden Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Eben die Propheten haben das erforscht. Und ich glaube, sie haben es begriffen. In Lumpen durchs Land ziehen, sich foltern lassen, verbrannt werden, zersägt werden. Es ist mir fremd. Ich glaube, es ist uns allen relativ fremd. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem fragen, würde sich denn das auch noch alles lohnen? für eine unsagbare, unerklärliche, verklärte Freude. Luther sagt, die Seelenseligkeit. Ich glaube, dass das lohnt sich. Und das haben die Propheten begriffen. Für den Zugang zu Gottes himmlischem Fest, welche Entbehrung es auch immer sei, es lohnt sich. Und ich möchte mich jetzt in diesem Punkt nicht darauf konzentrieren, was die alles erlebt haben und was die alles durchmachen mussten. Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren und konzentriere dich jetzt auch du darauf, was sie begriffen haben. Also wenn sich das alles lohnt, überleg dir mal, wie traumhaft es sein muss, wenn du durch die große Tür des Palastes durchgehen wirst. Du wirst gekleidet sein wie ein Prinz oder wie eine Prinzessin. Lichter werden so märchenhaft leuchten. Menschen kommen auf dich zu, sie umarmen dich. Der gütige Herr selbst, er kommt zu dir, er hat ein Taschentuch für dich, für deine Tränen. Irgendwo gibt es Geschenke. Auch für dich ist da ein Geschenk, auch an dich wurde gedacht. Und dann wird es sein wie das idyllischste Weihnachten aller Zeiten. Die perfekte Familie. Ich komme zur Zusammenfassung. Was ist der Grund der Freude an Weihnachten? Es ist erstens Weihnachten nur ein Ideal. Es ist die Idee von der perfekten Familie. Also zweitens, lass dein Herz Feuer fangen. Du bist eingeladen zu Gottes Fest in seinem Königreich. Und welche Mühen du auch immer auf diesem Weg noch haben solltest, es wird sich lohnen. Und da das so ist, dass sich das alles lohnt, dann muss eben eine unvorstellbar große Freude auf uns warten. Ich wünsche euch allen ganz von Herzen einfach ein frohes Weihnachten.